Liebe Freunde, ein Mann kommt zum Arzt, sagt, Herr Doktor, ich habe hier so merkwürdige Schmerzen im Bauch. Der Arzt oder so sagt, ja, das ist der Blinddarm, müssen wir rausnehmen. Ein paar Monate später kommt er, sagt, Herr Doktor, ich habe hier so Schwierigkeiten hier hinten, habe so Schmerzen. Der Doktor untersucht den, sagt, ja, sind die Hämorrhoiden, müssen wir rausnehmen. Wird operiert. Nach einer Weile kommt er wieder zum Arzt, sagt, Herr Doktor, ich habe im Hals so Schmerzen irgendwie. Sagt, ja, das sind die Mandeln, müssen wir rausnehmen. Wird operiert. Dann kommt er wieder zum Doktor, sagt, Herr Doktor, ich träume es überhaupt nicht, Ihnen zu sagen, ich habe so merkwürdige Schmerzen im Kopf. Und da wacht er auf und er hat nur geträumt. Pharao, der König von Ägypten, der hatte schlechte Laune, denn der hatte schlecht geschlafen, denn der hatte schlecht geträumt. Nun hat ja jeder Traum eine bestimmte Bedeutung. Es gibt eine ganze Wissenschaft der Traumdeutung. Manchmal spricht auch Gott durch Träume und es gibt auch Menschen, denen Gott die Gabe gegeben hat, Träume zu deuten. Der Pharao, der konnte sich seine Träume nicht erklären, seine Traumdeuter auch nicht und das machte ihm eben Sorge. Und nun ist das ja ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Also verlangt der Pharao erstmal nach einer sogenannten Krokodilsträne. Das war ein Schnaps, das entsprach ungefähr dem, was heute der Wodka Gorbatschow ist. Bloß mit dem Unterschied, dass dir nach einer Krokodilsträne das Heulen vergeht und nach dem Wodka Gorbatschow das Heulen kommt. Also es erscheint der Oberkellner, die im vorigen Jahr hier waren, die kennen den schon, der hat mal mit dem Josef zusammen im Knast gesessen. Also es erscheint der Oberkellner mit der Kürbisflasche. Und als der hört, was seinem Gebieter Sorgen macht, da fängt er an, angestrengt nachzudenken. Das fällt dem Pharao natürlich sofort auf. Ein Beamter, der denkt, und das noch während der Dienstzeit, das ist ja auffällig. Und sogleich fragt der Pharao, was denkest du? Der Oberkellner spricht, wie kann ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage? Da wird ihm befohlen, laut zu denken. Und da erzählt der Kellner und sagt, ich habe doch, als ich im Knast gesessen war, einen kennengelernt. War ein junger Jude, der Josef, und der konnte Träume deuten. Auf der Stelle wird befohlen, den Josef aus dem Knast rauszuholen. Der kriegt ein weißes Hemd an, wird nochmal rasiert, zum Pharao reingeschafft. Und der Pharao sagt, ich höre, du kannst Träume deuten. Josef sagt als erstes, das ist nicht meine Fähigkeit, das kann nur Gott. Aber der Pharao erzählt dann seinen Traum und sagt, hör mal zu, ich habe geträumt, ich stand am Nil und da kamen 7 fette Kühe und danach kamen 7 dünne Kühe, die waren abgrundhässlich und die dünnen, die fraßen, die dicken, die blieben noch genauso hässlich. Und dann träumte ich, da waren 7 dicke Ähren und dann kamen 7 dünne Ähren und die haben die dicken gegessen. Beide Träume, sagt der Josef, bedeuten genau dasselbe. Die 7 fetten und die dünnen Kühe und Ähren bedeuten 7 Jahre. Für Ägypten kommen jetzt 7 fette, reiche Jahre, wo die Ernte gut wird. Und danach kommen 7 Hungerjahre. Das ist es, was Gott dir, Pharao, durch die Träume sagen wollte. Damit hätte der Josef eigentlich seine Rede beenden können, aber der redet weiter. Und in großen Zügen und in klaren Vorstellungen, da entwickelt er jetzt, was angesichts dieser Zukunft in Ägypten zu geschehen hat. Er sagt, ich schlage dir vor, im ganzen Land müssen große Speicher errichtet werden, jeder muss 5% seiner Ernte dahin schaffen und wenn wir da 7 Jahre lang Getreide einlagern, dann werden wir die Hungersnot alle gut überstehen. Man fragt sich, woher der Josef diesen staatsmännischen Blick gehabt hat. Man muss sich mal vorstellen, als 17-jähriger Bauernlümmel, da ist er nach Ägypten verkauft worden, hat sich dort zum Hausverwalter vom Pharao hochgearbeitet, aber weil er mit dessen Frau nicht schlafen wollte, ist er in den Knast geflogen und da hat er bis zum 30. Lebensjahr drin gesessen. Und jetzt legt er knapp 2 Stunden nach der Entlassung aus der Haftzeit legt er einen kompletten Wirtschaftsplan vor, der später Hunderttausenden von Menschen das Leben retten wird. Solche Ratschläge, die kann der Josef nur geben, weil er, wie es ausdrücklich hier heißt, im ersten Buch Mose, Kapitel 41, weil er den Geist Gottes in sich hatte. Manche denken ja, man braucht den Heiligen Geist bloß zum Beten und zum Zungenreden und so. Dazu natürlich auch, aber darüber hinaus gibt der Heilige Geist Weisheit und Verstand auch in allen anderen Lebensfragen. Der Heilige Geist ist nicht nur zuständig für geistliche Belange, sondern auch für weltliche Belange. In unserem Falle für Wirtschaftsfragen. Es ist niemand anders als der Heilige Geist, der in Ägypten durch den Mund des Josef die Planwirtschaft und den Siebenjahresplan eingeführt hat. Als Josef seine Pläne entwickelt hat, da sagt der Pharao, weil dir Gott das alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll mein ganzes Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und zum Zeichen seiner neuen Macht und Würde, da bekommt Josef jetzt vom Pharao einen Ring an der Hand, eine goldene Kette um den Hals, eine Staatskarosse unter den Hintern und da wird der Bevölkerung vorgestellt mit den Worten, das ist des Landes Vater. Das nennt man eine Karriere. Früh saß er noch im Knast, wo man ihm den üblichen Löffel 4 Frucht Marmelade und einen Kanten Brot und in einem Blechnapp ein bisschen Muckefuck durch die Klappe reingereicht hat. Und mittags ist er schon der mächtigste Mann Ägyptens, vor dem die Volksmassen platt auf dem Bauch liegen müssen. Als der im Triumphzug durch die Hauptstadt gefahren wird und die Bevölkerung ihm zujubelt, da kneipt er sich darum in den Arm, um festzustellen, ob er nicht träumt. Aber nein, die Traumkarriere ist Wirklichkeit. An einem einzigen Tag ist er vom verlausten Zuchthäusler aufgestiegen zur rechten Hand des Pharaos. An der obersten Regierungsspitze ist jetzt sein Posten. Nun kommen 7 gute Jahre, die Ernten sind gut. Und als dann die Missernten kommen, da greift der Wirtschaftsplan, den er aufgestellt hat. Während in den Ländern um Ägypten herum überall Hungersnot herrscht, gibt's in Ägypten Futter für alle aus den vollen Vorratskammern. Das spricht sich natürlich rum. Und jetzt rücken die Hungerleider von allen umliegenden Ländern an, um in Ägypten Getreide einzukaufen. Auch der alte Josef, Jakob, der alte Jakob, der Vater von Josef, der litt unter der Hungersnot. Auch der hatte seine Söhne nach Ägypten geschickt, um Korn einzukaufen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, was ich euch voriges Jahr von dem schon erzählt hat. Der alte Jakob, der hatte 12 Söhne. Eines Tages verschwand spurlos sein Lieblingssohn Josef. Da waren es nur noch 11. Als er seine Jungs auf die Hamstertour nach Ägypten geschickt hat und die zurückkamen, da waren es nur noch 10. Und jetzt, als die Söhne von der Hamsterfahrt kommen, da wollen sie auch noch den Jüngsten mit dorthin nehmen. Den einen, den Simeon, den hatten sie in Ägypten als Geisel zurückbehalten. Und der dortige Getreideboss, der hatte gesagt, wenn ihr euren jüngsten Sohn mit hier, euren Bruder mit hierher bringt, dann lasse ich den frei. Den kriegt ihr erst wieder, wenn ihr mir euren jüngsten Bruder, den Benjamin, mal zeigt. Dieser Getreideboss, das war also Josef. Von dem der Vater dachte, dass er längst tot ist und den die Brüder vor ungefähr 22 Jahren ja verkauft hatten. Die hatten den der Karawane mitgegeben, die nach Ägypten zog und da haben sie gedacht, der ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und das bunte Hemd von ihm, das hatten sie vorher mit Blut bespritzt und das haben sie dem alten Jakob hingehalten und haben gesagt, guck mal, sieht das nicht aus wie das Hemd von deinem Sohn Josef? Scheint irgendwie die Vorfahrt von Löwen nicht beachtet zu haben oder was. Irgendwas ist hier schiefgegangen. Herzliches Beileid. Mehr haben wir von ihm nicht gefunden. Inzwischen hat Josef also in Ägypten seine Karriere gemacht. Aber für die Brüder ist er verschollen, für den Vater ist er tot. Und als jetzt dem alten Jakob gesagt wird, der soll seinen Sohn Benjamin noch mal mit nach Ägypten schicken, da dreht er durch und sagt, ihr beraubt mich meiner Kinder, der Josef ist nicht mehr da, der Simeon ist nicht mehr da, jetzt wollt ihr auch noch Benjamin mitnehmen. Wenn ihr mir den nehmt, dann nehmt ihr mir das Leben. 4000 Jahre ist diese Geschichte nun schon alt. Aber sie passiert immer wieder. Zum Beispiel in deinem Leben. Denn auch du hast so ein Benjamin. Eine Person oder eine Sache, an die du dein ganzes Herz hängst. Und du denkst, wenn ich das, wenn ich den, wenn ich die nicht mehr habe, dann hat mein Leben überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann kommt Gott und legt ausgerechnet darauf seine Hand und sagt, gib mir das. Und da sagst du, nein, Gott, ich gebe dir alles, ich mache alles für dich. Aber das rück ich nicht raus, davon trenne ich mich, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Und in diesem Moment, da stellt sich heraus, dass es also doch etwas in deinem Leben gibt, das dir wichtiger ist als Gott. Gott hat nichts dagegen, wenn du deine Frau liebst und deinen Mann und deinen Beruf und dein Hobby. Aber er hat was dagegen, wenn dir irgendwer oder irgendetwas wichtiger ist als Gott. Gott verlangt eifersüchtig, dass er in deinem Leben die oberste Stelle hat. Und dass du dich und alles andere ihm unterordnest. Deswegen heißt ja das erste Gebot Gottes, ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn du dieses erste Gebot nicht hältst, dann nützt es ja auch nichts, wenn du die anderen hältst. Gott gibt sich nicht mit ein paar Prozenten zufrieden, auch nicht mit 99%. Er will uns hundertprozentig oder gar nicht. Jesus hat mal gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Jakob liebt seinen Sohn mehr als alles andere. Er liebt den Benjamin mehr als sein eigenes Leben. Und als die Jungs sagen, wir müssen den mit nach Ägypten nochmal nehmen, den da vorzeigen, da sagt er, wenn ihr mir den nehmt, da hat mein Leben keinen Sinn mehr, da könnt ihr mich auch gleich begraben. Schließlich, nach langer Zeit, gibt der alte Jakob nach. Der Hunger ist zu groß und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Genehmigung zu erteilen. Los, Jungs, haut ab, geht nochmal runter nach Ägypten, seht zu, dass ihr da Getreide kriegt. Nehmt den Benjamin mit, aber ich flehe euch an, passt gut auf den auf, damit dem nichts passiert. Und was passiert? Als er den Benjamin endlich hergibt, da kriegt er auch den Simeon wieder und, was er nie gedacht hätte, den Josef noch mit dazu. Niemals hätte der alte Jakob den Josef wieder umarmen können, wenn er nicht vorher den Benjamin mal losgelassen hätte. Niemals wirst du erfahren, was Leben heißt, wenn du dein Leben nicht vorher bedingungslos an Gott auslieferst. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Ein junges Mädchen hat mal zu mir gesagt, das hört sich gut an, das täte ich schon haben wollen, dieses Leben, ich würde mich schon bekehren. Aber ich bin doch noch so jung, ich möchte erst noch was vom Leben haben. Die dachte, ihre kleinen Flirts und Fäden, das wäre nun schon der ganze Spaß am Leben. Und wenn sie anfängt, als Christ zu leben, dann wäre der Spaß am Leben vorbei. Leute, das ist doch genau umgekehrt. Wenn du dich bekehrst, geht doch das wahre Leben erstmal los. Hab doch keine Angst, dein Leben völlig an Gott auszuliefern. Der will dir doch nichts wegnehmen. Der will dir doch was geben. Gott, der dich geschaffen hat, der will doch dich nicht arm machen. Er will dein Leben reich machen. Der will dich doch nicht ausbohren, er will dich ausfüllen. Er will dir die Fülle seines Heiligen Geistes geben, damit du in dieser verrückten Welt klar und eindeutig leben kannst. Solange du krampfhaft deinen kleinen Benjamin festhältst, da hält Gott seinen Segen zurück. Denn Gott kann alles, aber Hände, die geschlossen sind, die kann er nicht füllen. Gott füllt nur leere Hände. Und erst wenn du loslässt, da lässt Gott was gucken. Und zwar mehr, als du ahnst. Als die Brüder Josefs zum zweiten Male in Ägypten anmarschierten, da ahnten sie ja gar nicht, dass sie noch was ganz anderes finden sollten als ein bisschen Getreide. Von dem Moment an, wo die in Ägypten ankommen, kommen die aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus. Kaum entdeckt sie der Getreideboss, wie sie in der Schlange anstehen, da lässt er die rauswinken und zu sich zum Mittagessen einladen. Also darüber sind sogar die Diener erstaunt, die diesen Befehl ausführen sollen. Der Diener, der hält das für ein bisschen irre, dass der Chef so eine Horde von frommen Bettlern zum Pizzaessen in den Palazzo ruft. Der versteht seinen Herrn nicht im Geringsten, aber er vertraut ihm und er ist überzeugt, der wird sich schon was dabei gedacht haben. So merkwürdig der Befehl klingt, der wird gute Gründe haben dafür und deswegen gehorcht er. Leute, so wie dieser Diener seinem Herrn vertraut, so sollten wir Gott vertrauen. Auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Und sicher verstehen wir Gott nicht immer. Das wäre auch seltsam, wenn wir kleinen Menschen Gott immer verstehen könnten. Ich verstehe doch manchmal nicht mal meine eigene Frau. Wie komme ich denn dazu, dass ich Gott verstehen könnte? Was ist denn das überhaupt für eine idiotische Gottesvorstellung, wenn du denkst, du kleiner Mensch könntest den großen Gott, der das Universum lenkt, in jedem Punkt begreifen können? Und was ist denn das eine Vorstellung von dir, für eine arrogante Vorstellung, dass du denkst, du als kleiner Mensch könntest Gottes Weltregierung immer mitkriegen? Wir sind begrenzt, wir überschauen immer nur das kurze Stückchen, was wir gerade so erleben. Gott hat den Überblick über das Ganze. Und der kennt den groß angelegten Plan deines Lebens. Wie kannst du dir da einbilden, dass du Gott immer verstehen könntest? Nein, verstehen kannst du Gott nicht immer. Aber gehorchen kannst du ihm immer. Nirgends in der Bibel wird verlangt, dass du Gott immer verstehen sollst. Aber überall in der Bibel wird verlangt, dass du Gott immer gehorchen sollst. Das nächste, worüber die Brüder staunen, ist das Benehmen des Getreidebusses. Als erstes fragt er, lebt euer alter Vater noch? Ja. Lebt euer jüngster Sohn noch? Ja, der jüngste Bruder. Ist der das hier, der Benjamin? Ja. Und kaum hat er die Fragen gestellt und die haben die beantwortet, da rennt der Mann schon wieder raus aus dem Zimmer. Wortlos. Keiner weiß warum. Aber ihr wisst es ja, der Boss, der Getreideboss, das ist ja Josef. Und es ist doch klar, dass es den umhaut, wenn er seine Brüder, auch den geliebten kleinen Bruder, vor sich sieht. Da kommt dem einfach das Heulen an. So wie wir alle heulen vorm Fernseher gesessen haben, als die Mauer fiel und wir nach 40 Jahren Gefängnis die Freiheit gesehen haben. Und als er seine Brüder sieht, da kommt ihm eben das Heulen. Und deswegen rennt er raus, obwohl er denen am liebsten um den Hals fallen möchte, aber das geht noch nicht. Er muss erst mal prüfen, ob die ihre Schuld bereuen. Und deshalb versteckt der Josef seine Gefühle. Inzwischen stehen die Brüder da wie die Gans, wenn es donnert. Die verstehen überhaupt nicht, warum der große Boss sich auf einmal vor ihnen versteckt und rausrennt. Genauso verständnislos stehen wir oft in unserem Leben da. Du hast das Gefühl, Gott hat sich weggedreht. Der ist überhaupt weg. Du denkst manchmal, der will von dir nichts wissen. Du fühlst dich in manchen Situationen von Gott verlassen. In Wirklichkeit, mein Lieber, möchte Gott in jeder Situation dich vor Liebe in die Arme nehmen. Aber das kann er erst, wenn du bekennst, wenn du bereust. Und deshalb verstellt er sich und stellt sich hart. Während er in Wirklichkeit weint. Manche Menschen muss Gott aus Liebe hart anfassen. Und das ist noch die Frage, wem das mehr wehtut, dem angefassten Menschen oder dem Herzen Gottes. Es dreht Gott das Herz im Leibe rum, wenn der sieht, wie du lebst und gar nicht durchblickst, was hier eigentlich läuft. Ohne Vergebung deiner Schuld. Da bist du verloren. Und um dich zum Bekenntnis deiner Schuld zu bringen, da spielt Gott mit dir das gleiche harte Spiel wie Josef mit seinen Brüdern. Er zeigt denen nicht, dass er ihretwegen weint. Er wäscht sich das Gesicht, er kommt wieder rein und dann weist er den ratlos rumstehenden Brüdern die Sitzplätze an. Und diese Sitzordnung, das ist nun das Nächste, worüber die staunen. Er weist ihnen nämlich die Plätze genau nach dem Geburtsalter an. Die Jungs sind platt, das können sich nicht erklären. Die wissen ja immer noch nicht, dass der Mann, dem sie gegenüberstehen, ihr Bruder Josef ist. Aber der weiß, dass es seine Brüder sind und der kennt die doch ganz genau. Der kennt ihren Geburtstag, der kennt ihren Namen, der kennt ihren Charakter, der kennt die alle. Und genauso wie Josef seine Brüder kennt, kennt Jesus, unser Bruder, uns. In der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da sagt Jesus mal, ich kenne deinen Namen, ich kenne deine Probleme, ich kenne deine Arbeit und deine Verhältnisse und deine Adresse. Ich weiß, wo du wohnst und was du tust. Jesus weiß über dich Bescheid. Er kennt dich in- und auswendig. Und ich frage dich, macht dir das was aus? Solange du Sachen machst, die Gott gegenüber nicht okay sind, da muss es dir ja peinlich sein, dass es einen gibt, der alles über dich weiß. Und deshalb verfallen ja heute viele Leute auf den Trick und sagen, es gäbe gar keinen Gott und die Bibel hätte eben nicht recht. Die tun Dinge, die Gott verboten hat, haben Grund, ihn zu fürchten, aber weil sie wünschen, dass es keinen Gott gibt, da behaupten sie, dass es keinen Gott gibt. Das gibt Eltern. Die haben nichts dagegen, wenn ihre Kinder die seuchsten Filme sich angucken, wo denen gezeigt wird, dass Lüge, Mord und Ehebruch was ganz Normales sind. Aber die gleichen Eltern, die machen Terror, wenn ihre Kinder in die Kirche gehen und dort hören, dass Lüge, Mord und Ehebruch Sünde ist. Das gibt Eltern, die lassen ihre Kinder die blödesten Schundschwarten lesen, aber die machen ein Fass auf, wenn die Kinder anfangen, in der Bibel zu lesen. Warum diese Angst vor der Bibel? Warum dieser Hass auf die Bibel? Weil die Bibel die Wahrheit sagt. Und weil sie sagt, Gott kennt dich und er ist mit dem, was du gegen Gott in deinem Leben tust, nicht einverstanden. Weil die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, das ist schrecklich für dich, wenn du Gott ungehorsam bist. Aber wenn du Gottes Willen tust, da sieht die Sache ja ganz anders aus. Dann bist du nämlich froh, dass Gott dich kennt. Denn dann kannst du zum Beispiel wissen, der Platz, an dem ich bin, dieser Arbeitsplatz mit seinen boshaften Kollegen, dieses Krankenbett mit seinen viehischen Schmerzen, diese Ehe mit diesem merkwürdigen Partner, dieses Land mit seinen vielen Problemen, das ist der Platz, an den Gott mich gestellt hat. Der macht keine Fehler. Mit absoluter Treffsicherheit setzt der Getreideboss die Brüder auf die Plätze. Fertig. Los geht die Fete. Kapitel 43, Vers 34. Und sie aßen und tranken und wurden froh. Am nächsten Morgen sacken die Brüder ihr Getreide ein, zocken nach Hause. Und dann müssen sie schon wieder staunen. Kaum sind die zum Stadttor raus, da kommt ihnen schon eine Truppe hinterher galoppiert und beschuldigt sie, sie hätten dem Getreideboss seinen silbernen Becher gemaust. Das weisen die Brüder entrüstet zurück. Die sagen, wir sind arm, aber wir sind ehrlich. Also klauen, das tun wir nicht. Und sagen, bitte, dann kontrolliert unser Gepäck. Da werden wir ja sehen. Wollen wir wetten, dass ihr nichts findet? Die Gepäckkontrolle findet statt. Der Becher wird gefunden, und zwar im Sack von Benjamin. Der hatte den tatsächlich nicht geklaut, sondern Josef, der Getreideboss, hatte ihn dort in diesen Sack reinlegen lassen. Nicht um seine Brüder reinzulegen, sondern um ihnen klarzumachen, dass sie gar nicht diese braven Biedermänner sind, als die sie sich fühlen. Von wegen, wir haben noch nie geklaut und sind ehrliche Menschen. Stimmt schon, gestohlen hatten die nicht. Jedenfalls diesen Becher nicht. Aber die hatten viel Kostbareres gestohlen. Dem Vater den Sohn, ihrem Bruder die Jugend, ist das vielleicht nichts. Und darüber denken sie nach, als sie jetzt zurücktransportiert werden, um nochmal vor dem Getreideboss antanzen zu müssen. Und als sie vor ihm stehen, da ist ihnen das Pochen auf ihre Anständigkeit vergangen. Sie ergeben sich. Juda tritt nach vorn, ergreift das Wort für alle. Und er sagt, Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Diese Erkenntnis, jetzt hat Gott uns den Star gestochen. Jetzt hat Gott uns erwischt. Diese Erkenntnis, dieses Bekenntnis, das ist es, was Josef von seinen Brüdern erwartet hat. Und das ist es auch, was ich bei euch erreichen möchte und was Gott von euch erwartet. Denn ich weiß doch ganz genau, was die meisten von euch denken, wenn ich hier von eurer Sünde rede. Die meisten von euch, besonders die Frommen unter euch, die fühlen sich doch da gar nicht angesprochen. Weil ihr doch alle solche Superchristen und so klasse seid. Die paar unter euch, die einen handfesten Ehebruch oder sowas hinter sich haben, die wissen wenigstens, wovon ich rede. Aber die große Mehrheit, vor allem die Frommen, die Braven, die sind doch im Grunde ihrer Seelen davon überzeugt, dass sie eigentlich gar nichts Böses gemacht haben. Und vor Gott eigentlich keine Schuld haben. Ihr mit euren glitschigen Seifenseelen, ihr entzieht euch doch glatt dem Zugriff Gottes. Indem ihr sagt, was, ich? Ich habe doch keinen Ehebruch begangen. Ich habe doch meinen Bruder nicht verkauft. Ich habe doch meinen Vater nicht belogen. Ich bin doch nicht so einer wie diese Jungs da. Nein, so einer bist du nicht. Du bist bloß ein kleiner Pharisäer, der sich besser vorkommt als diese Truppe von Jungs. Und deshalb sage ich, Josefs Becher ist in deinem Gepäck. In deinem Lebensgepäck ist Schuld. Wollen wir mal nachgucken? Wollen wir mal eine kleine Gepäckkontrolle machen? Also gut, du sagst, du bist kein Ehebrecher. Okay, du nicht, du bist noch nie in einem fremden Bett gewesen. Abgesehen davon, dass der Ehebruch nicht im Bett, sondern kopflos geht, frage ich dich, auf wie viele Hochzeiten hast denn du eigentlich schon getanzt? Wie oft hast denn du deine Zugehörigkeit zu Jesus schon verleugnet? Wie oft hast du deine Treue Jesus gegenüber schon gebrochen? Du bist kein Dieb. Du hast noch nie was aus der Betriebskasse geklaut. Jede Kommission würde prüfen können, nichts bei dir finden. Und das Geld, was du verdienst, und über das du im Gericht nochmal Rechenschaft geben musst, was hast denn du damit gemacht? Du hast es für dich und für deine Bedürfnisse verbraucht. Und mit dem kleinen Geld, was übrig war, da hast du Gott abgespeist. Komm mir jetzt nicht mit dem Argument, du würdest hier einmal im Monat mit deinen 5-Mark-Stücken die Kollekte hochtreiben. Deine 5-Mark-Stücke, die kannst du dir in den Hintern stecken, wenn das alles ist, was du für Gott übrig hast. Es steht nicht in der Bibel, dass Gott auf deine 10 Pfennigstücke wartet, sondern auf den zehnten Teil dessen, was du verdienst. Du bist kein Mörder. Du hast bestimmt noch keinen totgeschlagen. Okay. Und was hast du mit der Zeit gemacht, die Gott dir geschenkt hat? Wie viel kostbare Zeit, die du ja nach dem Befehl der Bibel ausnutzen sollst, wie viel kostbare Zeit hast du sinnlos vertrödelt und totgeschlagen? Abendelang vor der Klotze gehangen, irgendwelchen Scheiß angeguckt und dich hinterher sogar noch drüber geärgert, aber es hat nichts gebracht. Stundenlang an der Straßenecke gesessen, Bier gesoffen, rumgequatscht und die Zeit vertan. Mensch, das genügt doch schon ein oberflächlicher Blick auf dein Leben. Und man entdeckt schon eine ganze Menge Sünden. Da stinkt doch zum Himmel, was da alles rauskommt. Das ist bei dir genau wie bei dem Benjamin. Der fühlte sich vollkommen unschuldig. Der sagte, was wollt ihr von mir? Ich bin clean. Und der muss die furchtbare Entdeckung machen, da ist was in seinem Sack drin, was nicht reingehörte und was seine Schuld beweist. Ich wünsche dir, dass du heute Abend diese furchtbare Entdeckung machst. In meinem Lebensgepäck ist Schuld. Natürlich kannst du deine Schuld verstecken. Du brauchst niemandem die Last zu zeigen, die du mit dir rumschleppst. Was soll's, spätestens am jüngsten Gericht, wenn die letzte große Gepäckkontrolle kommt, da musst du sowieso alles nochmal auspacken. Da kommt sowieso nochmal alles raus. Und wenn du dann mit einem Sack voll unvergebener Schuld vor Gott erscheinst, bist du verloren. Und das möchte dir Jesus ersparen. Der möchte dich befreien, der möchte dich vor einer solchen Verurteilung retten. Deshalb ist er ja ans Kreuz gegangen. Einer muss für deine Schuld bezahlen. Entweder bezahlst du in der Hölle oder Jesus für dich am Kreuz. Und er sagt, ich erledige das für dich, wenn du es willst. Der möchte, dass du leben kannst, verstehst du? Jetzt, in diesem Leben, mit dem guten Gewissen, nachdem dir deine Schuld vergeben ist, und in Gottes Ewigkeit frei von der Last deiner Schuld in Gottes Nähe. Und deshalb sagt Jesus heute zu dir, komm her und bring mir die Last deines Lebens. Pack aus, Mann, und lade ab und gib doch her, was dich fertig macht. Was dich fertig macht, so heißt es in dem Lied, was wir gleich singen werden, das bring nur her zu mir, denn kein Problem ist ihm zu groß. Bevor wir das Lied zusammen singen, dann wollen wir noch zusammen beten und das wird der Lütz mit uns tun.